Hempels haben doch kein Sofa. Warum du nicht alles glauben solltest, was du denkst. Von Isabella Bitschir und Martin Bitschir. Für unsere Kinder Gabriel, Elias, Indira und Ben, die bedingungslos liebenswert sind, weil sie sind, wie sie sind. Gewidmet allen Menschen, die noch nicht ihr volles Potenzial leben, die sich begrenzen lassen von den Überzeugungen, die sie von sich und der Welt haben.
Prolog, der Mentor. Ich wunderte mich, dass ich so nervös war, obwohl es keinen Grund dafür gab. Eine Art von Nervosität, die ich aus Schulzeiten kannte. Es waren diese Momente, die endlos lange zu sein schienen, kurz bevor der Lehrer einen von uns nach vorne rief, um vor der Klasse die Hausaufgaben vorzulesen. Mein Abteilungsleiter Michael Wolf hatte mich kurzfristig in sein Büro gebeten. Pauline, bitte nimm schon am Besprechungstisch Platz, rief er mir zu, als ich sein Büro betrat, während er durch die andere Tür den Raum verließ, um noch etwas mit seiner Sekretärin abzuklären. Michael war ein fordernder und verständnisvoller Chef, der mir bei seiner ersten Begegnung das Du angeboten hatte. Alle in der Abteilung nannten ihn Mike. Auf dem Besprechungstisch standen vor mir zwei Kaffeetassen und eine Thermoskanne in Azurblau, unserer Firmenfarbe. Daneben Gläser und vier kleine Flaschen mit Wasser. Sein Schreibtisch wirkte auffallend aufgeräumt. Neben der Tastatur lag ein Stapel mit diversen Vorlagemappen, die prall gefüllt waren. Am leeren Garderobenständer in der Ecke hing einsam eine blaue Krawatte. Es gab kaum einen Tag, an dem er sie nicht schon am Morgen abgelegt hatte. Das Whiteboard hinter seinem Schreibtisch war wie immer voll geschrieben. Einige Wörter waren rot umrandet. Ich war vor 2 Jahren, nach meiner Zeit als Trainee, direkt in sein Team gekommen. Neben der Leitung des Teams in der Zentrale in Bonn gab es Kollegen in Berlin und in München. Von Anfang an war er mir mit seiner fördernden und gleichzeitig fordernden Art sympathisch. Ich war froh, einen Vorgesetzten zu haben, der sich Zeit nahm, der Fehler als Ereignisse bezeichnete und mir immer wieder Mut zusprach, Dinge in Angriff zu nehmen, die ich mir aus eigenen Stücken so nicht zugetraut hätte. Er war mehr als nur ein Chef, er war mein Mentor, mit dem man sich beim Mittagessen über private Themen austauschte. Diese Gelegenheiten waren leider selten. Ich legte mein Notizbuch auf den Tisch und öffnete es, um schnell die wichtigsten Punkte für das nächste Teammeeting in München durchzulesen. Ich spürte, dass meine Nervosität weiter anstieg. Am nächsten Tag würde ich dieses Meeting in München zum ersten Mal in seinem Auftrag leiten. Die Tür öffnete sich. Mike kam mit schnellen Schritten herein und schloss die Tür sorgfältig. Er drehte sich zu mir und schenkte mir ein aufmunterndes Lächeln. Offensichtlich hatte er meine Nervosität gespürt. Pauline, wir müssen es heute kurz halten. Ich habe kurzfristig noch einen Termin reinbekommen, sagte er, während er sich zu seinem Schreibtisch begab und in der obersten Mappe nach Unterlagen suchte. Mir ist vor allem wichtig, dass du das Commitment für unser neues Projekt von allen einholst, fuhr er fort, während er auf dem Stuhl gegenüber Platz nahm und 2 Mappen vor sich auf den Tisch legte. Lass dich morgen in München auf keine faulen Kompromisse oder unnötigen Diskussionen ein. Das bekommst du locker hin, wenn du selbstbewusst genug auftrittst. Dabei schaute er mich mit dem mir vertrauten väterlichen und gleichzeitig klaren Blick an, den ich von ihm kannte, wenn ihm etwas wichtig war. Wenn du dazu keine weiteren Fragen hast, würde ich direkt mit einem zweiten Thema weitermachen. Ich war anfangs total verwundert, dass es Grund für ein zweites Thema gab. Sofort dachte ich darüber nach, welcher Fehler mir unterlaufen war. Ich habe hier eine Ausschreibung für das Nachwuchsführungskräfteprogramm, das in einem halben Jahr startet. Sophie hat mir gestern ihre Bewerbung eingereicht und da habe ich mich gefragt, warum deine nicht schon längst bei mir auf dem Tisch liegt. Du erfüllst aus meiner Sicht alle Voraussetzungen für einen Teamleiterposten. Du hast herausragende Talente, bist kreativ, denkst vernetzt und das, was du ablieferst, hat Hand und Fuß und ist durchdacht. Ich sehe bei dir ein paar Verhaltensweisen, bei denen du dir aus meiner Sicht immer wieder selbst im Wege stehst. Es wäre angebracht, wenn du da etwas näher hinschaust. Ich habe bemerkt, wie dich dein hoher Anspruch an Perfektion unter Druck setzt und in Hektik verfallen lässt. Beobachte selbst einmal, wie oft du von unverzeihlichen Fehlern sprichst. Das wirkt wenig selbstbewusst. Deine Wirkung auf andere lässt nicht vermuten, was du zu bieten hast. Du stellst dein Licht oft unter den Scheffel, wenn du weißt, was ich damit meine. Spätestens im Assessment, das du im Vorfeld zu dem Programm durchläufst, ist selbstbewusstes Auftreten ein ausschlaggebendes Entscheidungskriterium. Ich sehe dich auf jeden Fall in einer Führungsposition und zusätzlich ist dieses Programm eine einmalige Gelegenheit, dich persönlich weiterzuentwickeln. Nachdem er das gesagt hatte, legte er bewusst eine Pause ein, schaute mir direkt in die Augen. Er schob dabei die Bewerbungsunterlagen in meine Richtung. Ich nickte leicht verlegen und senkte den Blick. Ja, ich werde in Zukunft mehr darauf achten. In dem Bereich will ich mich unbedingt weiterentwickeln, stammelte ich, während ich die Unterlagen an mich nahm und in mein Notizbuch legte. Ich spürte, wie peinlich es mir war, von Mike mit Verhaltensweisen konfrontiert zu werden, bei denen es mir bisher immer noch nicht gelungen war, eine Veränderung herbeizuführen. Plötzlich stand Mike wieder auf, holte etwas aus seiner Aktentasche, die neben dem Schreibtisch abgestellt war. Er kam zum Besprechungstisch zurück, hielt ein kleines, flaches Paket, in dem offensichtlich ein Buch eingepackt war, in seiner Hand. »Das ist für dich«, sagte er mit spürbarer Begeisterung. Er legte es vor mich auf den Tisch, um sich dann wieder zu setzen. Immer, wenn ich dich so erlebe, denke ich an die Zeit zurück, als ich meine erste Führungsposition übernommen habe. Es ist mir so vertraut, was ich bei dir erlebe, und diese Zweifel, dieses Streben nach Perfektion, kenne ich nur zu gut. Dieses Buch hat mir dabei geholfen, diesen unnötigen Verhaltensweisen auf den Grund zu gehen und sie nach und nach abzulegen. Ich bin mir sicher, dass es auch dir eine große Hilfe sein wird. Nimm es morgen mit auf deine Zugfahrt nach München. Mit einem Blick zur Uhr erhob er sich und begleitete mich anschließend zur Tür. Ich versprach ihm, das Paket erst im Zug zu öffnen und die Spannung bis dahin auszuhalten. Im Büro angekommen, legte ich die Bewerbungsunterlagen in mein Sideboard. Ich hatte große Lust, mich für das Programm zu bewerben, fühlte einerseits aber Zweifel, ob ich das packen würde. Ich wusste, dass ich nicht so weit war, hatte aber keine Ahnung, wie ich in Zukunft mehr Selbstbewusstsein ausstrahle. Das Paket verstaute ich direkt in meiner Tasche. Ich war gespannt, welche Hilfen ich darin finden würde, um die Themen in den Griff zu bekommen, die man mir immer wieder gespiegelt hatte. Das Versprechen hinderte mich daran, der Neugier nachzugeben, das Buch sofort auszupacken und durchzublättern. Am nächsten Morgen war ich wie gewohnt rechtzeitig auf Gleis 6 am nahegelegenen ICE-Bahnhof Siegburg. Für die Fahrt nach München hatte ich mir einen Sitzplatz reserviert. Ich war froh, dass es sich um eine durchgehende Verbindung handelte, weil ich das Umsteigen hasste. Oft glich es einem Glücksspiel, den Anschlusszug zu bekommen, vor allem, wenn man nur 7 Minuten Zeit hatte. Ich ließ mich von der üblichen Hektik beim Einsteigen nicht anstecken und zwängte mich an den Menschen im Abteil vorbei, die mir auf der Suche nach ihrem Sitzplatz entgegenkamen. Es war mir peinlich, einen alten Herrn im Anzug darauf hinzuweisen, dass er auf dem von mir reservierten Platz saß. Ich hatte mich vorher auf dem Ausdruck versichert, dass ich im richtigen Abteil war. Er reagierte zum Glück auf eine angenehme Art und fand zu meiner Beruhigung ein paar Reihen weiter sofort einen freien Platz. Ein Fensterplatz mit Tisch in Fahrtrichtung, das kam mir entgegen. Ich verstaute den kleinen Koffer im Fach über mir und faltete meinen Mantel, den ich dann oben drauf legte. Ich setzte mich erst einmal hin und atmete tief durch. Nachdem die anderen Fahrgäste ihre Plätze eingenommen hatten, kehrte nach und nach Ruhe im Abteil ein. Der Sitz gegenüber war frei, sodass es mir möglich war, meine Füße auszustrecken. Jetzt war es soweit. Der erste Griff in die Tasche galt dem Päckchen, das ich von Mike erhalten hatte. Ich war froh, dass meine Neugier nicht weiter auf die Folter gespannt wurde. Die nächsten 5 Stunden hatte ich die Möglichkeit, mich ungestört darauf zu konzentrieren. Was für eine Art von Buch wird das sein, dachte ich mir, als ich das Buch langsam auspackte. Hempels haben doch kein Sofa, war auf dem Cover zu lesen. Ich schmunzelte. Mike hatte auf die erste Seite mit Füller eine Widmung geschrieben. Diese Zeichen persönlicher Wertschätzung, die er oft zeigte, empfand ich als wohltuend. Für Pauline, für die es noch so viel zu entdecken gibt. Ich war gespannt, setzte meine Kopfhörer auf, der mich vor den Gesprächen der Mitreisenden schützte und blätterte vor bis zum ersten Kapitel.
Kapitel 1: Willi und seine Welt. In den Kellern der Millionenstadt Berlin war es möglich, wenn man sich nur genug Mühe gab, das geschäftige Treiben der Mäuse zu beobachten. Dort führten sie ein Leben, das dem der Menschen, die in den Wohnungen darüber wohnten, ähnlich war. In einer Straße in Berlin-Friedrichshain, im Keller eines schicken Gründerzeithauses, das vor dem Fall der Mauer grauer und liebloser ausgesehen hatte, lebten Willi und seine Familie. Willi war eine gewöhnliche Hausmaus, so wie sein Vater, seine Mutter und die Brüder Friedhelm und Justus. Sah Willi in den Spiegel, dann schaute ihn ein kleiner Mäusejunge mit grauem, kurzem und weichem Fell entgegen. Seine Augen blickten freundlich in die Welt. Am liebsten trug er eine Hose mit tiefen Taschen, in die man seine Hände tief und vor allem gemütlich eingraben konnte und in denen genügend Platz für Steine, Murmeln und all das andere Zeug war, das kleine Mäusejungen so bei sich trugen. Papa Maus, der schon etwas grauer war als sein Sohn, begab sich jeden Morgen auf den Weg, um für seine Familie Essbares zu finden. Am Wochenende war er ebenso auf Tour, wie er die Erkundungsgänge gerne bezeichnete, weil drei Jungs, die im Wachstum sind, ständig Hunger haben. Mama Maus begleitete ihn oft auf seiner Tour, vor allem dann, wenn zu erwarten war, dass eine Menge Essbares zu finden war. Außerdem kümmerte sie sich um den Haushalt und die Erziehung der Kinder. Ihr war die Sauberkeit der Mäusewohnung besonders wichtig. Sie legte Wert darauf, dass ihre drei Söhne sich ordentlich benahmen. Mama Maus war im Allgemeinen die Ruhe selbst. Aber wenn sie die Stimme erhob, was selten vorkam, und laut »Herrschaft« nochmal rief, dann wussten alle, dass es besser war, sofort, ohne Diskussion, das zu erledigen, was sie einem aufgetragen hatte. Sie war eine exzellente Köchin und gastfreundschaftlich. Und so war es kein Wunder, dass bei Willis Familie oft Freunde und Verwandte zu Besuch waren. Willi freute sich, wenn seine Eltern Einladungen aussprachen. Zum einen hörte er den Erwachsenen gerne zu, wenn diese Geschichte von früher erzählten, und zum anderen war es ihm immer wieder eine Freude, seine Witze zum Besten zu geben und somit zur Belustigung aller beizutragen. Obwohl Willi so klein war, ahmte er vorzüglich Dialekte nach. Es erfreute ihn, wenn sie alle lachten und ihn aufforderten, noch einen weiteren Witz zum Besten zu geben. Sein Talent, gehaltvolle Gedichte zu verfassen, war bisher von niemandem entdeckt worden, weil er selbst für sich nicht erkannt hatte, dass dies eine herausragende Begabung seinerseits war. Vor allem freute sich Willi, wenn sein Onkel Bruce zu Besuch kam. Leider wohnte der etwas weiter weg und war deswegen selten zu Gast. Er war ein Kampfmeister und trainierte andere Mäuse in der Kampfkunst, damit sie lernten, sich besser zu verteidigen. Auffallend an ihm war, dass er im Gegensatz zu Willi ein tiefschwarzes Fell hatte. Wenn er einen ansah, dann blitzten seine Augen und er strahlte eine unheimliche Ruhe aus, ohne dabei überheblich zu wirken. Onkel Bruce erzählte immer von spannenden Begebenheiten, aber hörte ebenso Willi auch interessiert zu, wenn dieser sprach. Er war ihm gegenüber bemerkenswert respektvoll und stets waren seine Nachfragen von echtem Interesse. War Onkel Bruce zugegen, dann durfte er sein, wie er war. Er war jedes Mal aufs Neue fasziniert, wie Bruce seine Tage damit verbrachte, zu meditieren, Kung-Fu zu trainieren oder aber bei einer Tasse Tee über den Sinn des Lebens nachzudenken. Manchmal wünschte sich Willi, so zu sein wie Bruce. Schade nur, dass sein Onkel nicht so oft zu Besuch war und es so wenige Augenblicke gab, in denen er sich mit ihm alleine in Gespräche vertiefte. Wenn er einmal groß war, so schwor er sich, würde er so sein wie Onkel Bruce. Stark, selbstbewusst, gelassen und weise. Seine Brüder Friedhelm und Justus waren älter als er. Er hatte mit ihnen wenig Berührungspunkte. Die beiden teilten sich ein Zimmer, sodass Willi ein eigenes für sich hatte, was seinen Vorstellungen entgegenkam. Er fand das vorteilhaft, denn er liebte es, sich immer wieder zurückzuziehen und für sich alleine zu sein. Sein Zimmer hatte sogar ein eigenes Bad, sodass er nicht extra in den Flur musste, wenn er sich die Zähne putzen wollte. Justus war musikalisch begabt und spielte immer ein Stück auf seiner Geige vor, wenn Opa oder Oma zu Besuch waren. Friedhelm war eine Sportskanone und lief den ganzen Tag in einer blauen Trainingshose durch die Wohnung. Außer der Gabe, sich Witze zu behalten und sie vorzüglich zu erzählen, hatte Willi aus seiner Sicht kein herausragendes Talent, was ihn manchmal nachdenklich und auch ein bisschen traurig stimmte. Über die Jahre hinweg war es für Papa Maus immer härter geworden, etwas Essbares zu ergattern, weil die Menschen ihre Speisen überwiegend in Kühlschränken aufbewahrten. Schade war, dass er nicht kräftig genug war, um eine solche Tür alleine zu öffnen. In den Speisekammern stand heute eher Putzzeug und viele Lebensmittel waren fest verpackt. Dafür hatte er in den Kinderzimmern mehr Glück, wo er offene Chipstüten und Reste von Schulbroten erbeuten konnte. Willi war immer neidisch, wenn Papa Maus seine beiden großen Brüder mit auf seine Tour nahm. Es war ihm bisher nur einmal vergönnt gewesen, ihn auf dessen Tour zu begleiten, und daran erinnerte er sich mit gemischten Gefühlen. An dem Tag glaubte er es im ersten Augenblick gar nicht, als sein Vater ihn nach dem Frühstück beiseite nahm und ihm leise ins Ohr flüsterte: »Heute darfst du mit auf Tour. Du wirst die wichtigste Lektion im Leben einer Maus lernen.« Willi war aufgeregt und konnte es gar nicht abwarten, bis es endlich losging. Als er mit stolz geschwellter Brust mit seinem Vater die Wohnung verließ, hatte er nicht die geringste Ahnung, was wohl die wichtigste Lektion im Leben einer Maus war. Auf den ersten Metern wies sein Vater ihn immer wieder auf Löcher in der Wand hin, die als Zufluchtsort dienten, wenn sich eine Katze zeigte. Als die beiden in der Nähe der Kellertreppe angelangt waren, merkte Willi, wie seine Nase anfing zu zittern. Das war ein untrügliches Zeichen dafür, dass etwas Schmackhaftes in der Nähe sein musste. Dieser Geruch war ihm vertraut und erzeugte ein wohliges, warmes Kribbeln in seinem Bauch. Er merkte, wie ihm augenblicklich das Wasser im Munde zusammenlief. Das war Käse, und zwar frischer Käse. Nichts wie hin, dachte sich Willi. Er stürmte geradewegs in die Richtung, aus der dieser intensive, wohltuende Geruch kam, als er spürte, dass die Hand seines Vaters ihn am Gürtel festhielt. Er stoppte ihn abrupt und riss Willi zurück. Er war geschockt und irritiert zugleich. So gerne hätte er seinem Vater doch bewiesen, dass er einmal etwas Tolles vollbringt. Als er ihn mit weit aufgerissenen Augen sah, war ihm schlagartig klar, dass die Lage ernst und bedrohlich war. Er wusste aus anderen Situationen, dass das nichts Gutes zu bedeuten hatte, wenn sein Vater so schaute und seine grauen Barthaare dabei eher bebten, anstatt nur zu zittern. »Bist du denn wahnsinnig?« herrschte ihn Papa Maus an. »Du kannst doch nicht einfach so loslaufen!« Ohne weitere Worte zu verlieren, schob ihn sein Vater unter die Kellertreppe, ohne dabei seinen festen Griff zu lösen. Er baute sich vor Willi schon fast bedrohlich auf, der weiterhin den leckeren Käse im Sinn hatte. Vater Maus erhob dabei den Zeigefinger und schaute Willi tief in die Augen. »Das ist die wichtigste Lektion deines Lebens«, sagte er mit ernstem Blick, wobei er jedes Wort langsam aussprach und betonte. Dann zeigte er in Richtung des Käse und fuhr fort. »Käse ist nahrhaft und lecker. Käse, der auf Holzbrettchen liegt, ist tödlich.« Dann legte Papa Maus eine Pause ein und schwieg. Weil Willi seinen Vater nur verdutzt anschaute, schloss dieser mit einer Frage an. »Weißt du denn, warum, du dummer Bengel?« Willi zuckte nur mit den Achseln und verzog weiterhin sein Gesicht. Wieder erhob Vater Maus den Zeigefinger und erklärte mit einer klaren und ernsten Stimme: Das ist eine Mäusefalle. Die werden von den Menschen ausgelegt, die legen da Käse auf ein Holzbrett. Zuerst siehst du nur den Käse auf einem Holzbrett, was vollkommen ungefährlich aussieht. Aber, und wieder legte er eine kurze Pause beim Sprechen ein und erhob dabei den Zeigefinger, in dem Augenblick, in dem du nach dem Käse greifst, schnappt eine Falle zu und tötet dich. Dann bist du mausetot. Merke dir das ein für allemal. Und jetzt ab zurück in die Wohnung. Obwohl Willi leicht unter Schock stand, drehte er sich dennoch einmal nach dem leckeren Käsestück auf dem Holzbrettchen um und trottete dann wortlos mit gesenktem Haupt hinter seinem Vater her, bis sie wieder in der Wohnung angekommen waren. Das war aber eine kurze Tour, dachte sich Willi, dem der Geruch von leckerem Käse immer noch in der Nase stand. Justus und Friedhelm lachten hämisch, als Vater Maus am Abend davon erzählte, wie tollpatschig und eben nicht vorausschauend Willi gewesen war. Er fühlte sich kleiner, als er ohnehin schon war, als Mama Maus das Ganze mit dem Satz kommentierte: Ich weiß nicht, ob der Willi das jemals lernt. Am Abend dachte Willi, dass es total schade war, dass diese wichtige Lektion mit Schande für ihn verbunden gewesen war. Zum Glück waren nicht alle wichtigen Lektionen in seinem jungen Leben so beschämend verlaufen. Sofort verstand er, dass es von Vorteil war, die Dinge umzusetzen, die seine Eltern ihm vorlebten und von ihm erwarteten. Dies war dann immer mit Lob und frohgestimmten Gesichtern verbunden. Deswegen half er beim Aufräumen, sprach bei Tisch nicht mit vollem Mund, putzte abends seine Zähne, steckte sein Hemd in die Hose und säuberte sich sein Fell und seine Ohren gründlich. Er erledigte immer die Hausaufgaben, zeigte in der Schule oft auf und versuchte nicht zu stören. Auf dem Schulweg verhielt er sich stets unauffällig, denn es war ihm wichtig, nicht unangenehm aufzufallen. Seine Eltern hatten ihm erklärt, dass es von großer Bedeutung sei, was andere und vor allem die Nachbarn von einem dachten. In dem einen oder anderen Bereich hatte sich Willi damit abgefunden, dass es ihm im Gegensatz zu seinen Geschwistern kaum gelingen würde, den Erwartungen der Eltern gerecht zu werden. Der erste Erkundungsgang mit dem Vater hatte ihm vor Augen geführt, dass er tollpatschig war, und zum anderen war er die Erwartung der Mutter in puncto Ordnung. Jedes Mal, wenn er die Schritte von seiner Mama hörte, die sich in Richtung des Zimmers bewegte, wusste er, was kommen würde. Schon mehr als 100 Mal hatte er diesen Satz gehört: Bei dir sieht es aus wie bei Hempels unterm Sofa. Und meist kam dann hinterher: Das mit der Ordnung kriegst du wohl nie hin. Allzu gerne hätte Willi der Familie Hempel mal einen Besuch abgestattet und das Wohnzimmer inspiziert, doch leider trug niemand in der Nachbarschaft diesen so oft zitierten Namen. Im Haus wohnte im Erdgeschoss nur die alte Frau Krause, darüber die Schauspielerin Frau Schwieger und im zweiten Stock die kleine Aisha mit ihren Eltern. So gesehen war sein Zimmer gar nicht so unordentlich, wie es seine Mutter immer beschrieb. Aber sie wusste es, weil sie eben eine erfahrene Frau war. Willi wusste, dass er weder schlau war, noch mit seinen Rechenkünsten brillierte. Das verdeutlichte ihm sein Vater immer wieder, wenn er seinen Söhnen beim Abendtisch Rechenaufgaben stellte. Beide Brüder lachten ihn dann aus, wenn sie schneller als er diese Aufgaben lösten. Gestern hatte Papa Maus beim Abendessen eine Rechenaufgabe gestellt. Wie viel Käse ist noch im Kühlschrank, wenn Frau Krause 30 Käsewürfel hat und 12 davon zum Abendessen verspeist? Wie aus der Pistole geschossen, hatten seine Brüder die Zahl 18 in den Raum gerufen und verächtlich in Willis Richtung geschaut, bevor er sich mit der Frage überhaupt beschäftigt hatte. Bei einem Intelligenztest hatte Willi offensichtlich so verheerend abgeschlossen, dass er davon überzeugt war, dümmer zu sein als seine Brüder. Leider erfuhr er erst Jahre später, dass sich sein Vater beim Zusammenrechnen der Punkte verrechnet hatte. Sein Schmerz wurde verstärkt, wenn sein Bruder Justus eins obendrauf setzte und rief: Dann erzähl uns doch noch einen neuen Witz, das kannst du ja wenigstens. Aber es gab Momente, in denen Willi vollkommen glücklich war. Das war vor allem dann, wenn er die Berliner Luft roch. Es erfüllte ihn unendlich mit Stolz, ein Junge dieser Stadt zu sein. Dann strahlte er über das ganze Gesicht, streckte seine Hände zum Himmel und rief beherzt: »Ich fühl mal so Berlin.« In solchen Momenten, die leider zu selten waren, war ihm total egal, was andere über ihn dachten. Er genoss nur dieses Gefühl, das er dabei in der Herzgegend verspürte. In der Schule lernte Willi ebenfalls wichtige Lektionen für sein Mäuseleben. Da gab es diese eine Maus in der Klasse, der hieß Stief. Der benahm sich immer so, als sei er etwas ganz Besonderes, und er ließ das auch alle anderen spüren. Das ärgerte Willi vor allem deswegen, weil er jede Gelegenheit nutzte, um ihn von oben herab zu behandeln. Das waren dann Augenblicke, in denen sich Willi so klein fühlte, vor allem dann, wenn es im Beisein von Mitschülern geschah. »Hey, du Pappnase«, rief Steve dann vor der ganzen Klasse und verpasste ihm einen leichten Klaps auf den Hinterkopf. Willi gab immer ganz schnell klein bei, weil er wusste, dass er der Kleinste in der Klasse war und ihm eh keiner zur Seite gestanden hätte. Den größten Schmerz verspürte er, wenn alle über ihn lachten und er dann alleine dastand, wie ein Junge, der gerade in die Hose gemacht hatte. In diesen Momenten wäre er am liebsten in einem Mäuseloch verschwunden. Schade, dass er nicht wie Onkel Bruce ein Kung-Fu-Meister war. Dann hätte er es dem Steve ordentlich heimgezahlt, obwohl Bruce ihm erklärt hatte, dass der beste Kampf der ist, den man eben nicht führt. Willi hätte gern dazugehört, aber es gelang ihm nicht, weil Steve alles daran legte, um es zu verhindern. Mit der Zeit wurde Willi immer skeptischer gegenüber anderen Mäusen. So fiel es ihm schwer, Vertrauen zu schenken. Er blieb eher vorsichtig und nahm sich erstmal vor jedem in Acht. Man wusste ja nie. Er machte viele Dinge mit sich selbst aus. Aus diesem Grund hielt er seine Gedanken in einem Tagebuch fest. Oft nahm er es vor dem Schlafengehen heraus und manchmal war es auch ein Gedicht, was er niederschrieb. So lebte Willi sein Leben in einem Keller in Berlin und hatte sich mit dem arrangiert, was er sein Leben nennen durfte.
Nachdem ich das erste Kapitel zu Ende gelesen hatte, klappte ich das Buch zu und legte es beiseite. In diesem Augenblick stand der Zugbegleiter in seiner blauen Uniform vor mir und fragte mich nach meinem Ticket. Nachdem ich ihm den Ausdruck zum Abstempeln überreicht und zurückerhalten hatte, schloss ich die Augen und atmete tief durch. Hatte sich Mike beim Einpacken vertan? Hatte er zwei Bücher gekauft, eins für mich und ein anderes für ein Kind? Dieses Buch, das ich hier las, war offensichtlich ein Kinderbuch. Oder doch nicht? Ich schaute mir noch einmal die Widmung auf der ersten Seite an. Das Buch war zweifellos für mich. Der Untertitel half mir bei der Beantwortung meiner Frage weiter. Dort stand in weißer Schrift, warum sie nicht alles glauben sollten, was sie denken. Offensichtlich doch ein Buch für Erwachsene. Aber inwiefern hatte ein Buch über eine Maus das Potenzial, mir als angehende Führungskraft eine echte Hilfe zu sein? Bis zu diesem Kapitel erschloss sich mir das nicht. Aber wenn ich so recht über das bisher Gelesene nachdachte, war ich in der Lage, in dem ein oder anderen Punkt schon einen Bezug zu mir herzustellen. Wenn mich jetzt einer fragen würde, ob ich mit Intelligenz gesegnet bin, wäre mir spontan nicht klar gewesen, wie ich darauf geantwortet hätte. Den Satz mit Hempels Sofa kannte ich nur zu Genüge von zu Hause. Ich nahm mein Handy aus der Tasche und war schon fast dabei, meine Mails zu checken. Die Spannung, zu erfahren, wie es in dem Buch weitergeht, hielt mich zum Glück davon ab. Ich steckte mein Handy zurück in die Tasche, nahm das Buch wieder zur Hand und blätterte vor bis zum zweiten Kapitel.